Wir haben wahnsinnig interessante Gäste.
Mit jeder Menge fußballerischer Kompetenz.
Bildungsfernsehen.
Ja, weiß ich jetzt nicht.
Wahnsinnig spannendes Format.
Da bin ich dabei.
Es ist ordentlich Pfeffer drin.
Wir diskutieren hier ganz intensiv.
Also man muss schon immer mitkriegen, was da los ist.
Da kann ja morgen schon wieder was passieren, da kann in einem Monat schon wieder was passieren.
Dass vielleicht auch mal deutlichere Worte fallen.
Ja, das gehört ja dazu. Das
sind immer offene Gespräche.
Total spannend.
Das ist, glaube ich, eine sehr gute Mischung.
Da ist ein super Austausch.
Da wird richtig ein guter Job machen.
Da wird dann nie langweilig, immer sehr, sehr lustig.
Aber das heißt nicht, dass wir dann Stuhlkreis machen und irgendwelche schönen Lieder zusammen singen.
Was taugt man da?
Einen wunderbaren Abend, begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Talk und Tore. Schön, dass Sie den Sonntag, das Fußballwochenende mit uns gemeinsam ausklingen lassen. Unsere Themen heute sind zum einen der SK Rapid. Es ist wieder mal schwierig, die Grün-Weißen kämpfen um die Meistergruppe. Gestern gab es den ersten Sieg nach 12 sieglosen Spielen, aber die Leistung war überschaubar und auch sonst gab es zuletzt viel Kritik an der Kaderpolitik und an der Kaderzusammenstellung. Dann auch heute der GAK, ein Thema, da hat es am Wochenende die erste Niederlage im Jahr 2026 gesetzt. All das darf ich mit den Gästen heute einordnen und besprechen. Ich begrüße zu meiner Linken den Geschäftsführer Sport des SK Rapid Wien, Markus Katzer.
Hallo, schönen guten Abend.
Schönen Abend. Dann freue ich mich sehr, dass zum ersten Mal bei uns hier im Studio der Kapitän des Grazer Karlsruher-Gastes, Daniel Materna.
Guten Abend.
Guten Abend. Und Rainer Bortenschlager, Journalist und Redakteur der Kronenzeitung, rundet die Runde ab, wenn man das so sagen kann.
Servus, hallo.
Schönen Abend an die drei Herren. Sie zu Hause können wie immer auch mitmachen. Wir haben schon einige Fragen bekommen über die sozialen Medien. Tun Sie das gerne weiter. Und ich werde versuchen, es bestmöglich an die Herren weiterzugeben. Ja, es war wieder ein intensives Wochenende. Der Grunddurchgang neigt sich seinem Ende zu. Das heißt, es wird immer spannender, immer enger. Es geht um die Plätze in Meistergruppe und Qualifikationsgruppe. Und der SK Rapid, Markus, ist mittendrin, kämpft noch um die Meistergruppe. Gestern gab es endlich diesen lang ersehnten Sieg, den ersten unter Johannes Hoff-Torup und den ersten nach 12 sieglosen Spielen. Was kann der Sieg auslösen? Was muss der Sieg auslösen? Was hat er kurzfristig gestern gelöst?
Ja, schon sehr, sehr erleichtert. Ist klar, dass man so eine Serie nicht wegwischen kann. Da kommt dann eine riesen mentale Komponente dazu. Man hat es auch gestern erste Halbzeit gesehen, die nicht gut von uns war. Trotzdem haben wir dann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, über den Kampf und über den Willen, auch mit den Wechseln, die wir gemacht haben, mit Daniel Nuno und mit Nosser Dahl, der jetzt zum ersten Mal wieder gespielt hat, und wie man dann auch gleich wieder gesehen hat, wie der uns auch gefehlt hat in den Situationen, in den entscheidenden Situationen, dann verdient gewonnen. Und das war einfach wichtig jetzt einmal für die Mannschaft. Ich habe es davor in den Pressekonferenzen gesagt, das ist einfach eine ganz schwierige Phase und da muss man einfach dann irgendwann mal den Bock umstoßen und einfach mal das Spiel gewinnen. Das haben wir jetzt gemacht und ich hoffe, dass das auch jetzt der Auslöser war, um einfach in eine andere mentale Situation zu kommen. Das ist einfach wichtig, jeder kennt das auch als Spieler. Immer wieder wichtig, wenn man dann eine Phase hat, die einfach weniger gut war, dass man dann einfach mal ein Spiel gewinnt. Das ist uns jetzt geglückt. Ich freue mich für die Jungs, ich freue mich für das Trainerteam, für den ersten Sieg und jetzt kann man positiv in die Woche gehen, wo wir ja dann den direkten Konkurrenten um die Top 6 haben.
Ja, hat der Trainer gestern auch gesagt, das wird auch die Trainingswoche massiv verändern, einfach vom Kopf her. Um trotzdem bei der Leistung, Rainer, gestern zu bleiben, Markus Katz hat es durchgehen lassen über weite Strecken, sie schmunzeln schon, war es natürlich nicht den Ansprüchen entsprechend, die Rapid grundsätzlich hat. Wie ordnen Sie es ein, auch in der jetzigen Lage?
Ja, schwere Kost, aber von Ansprüchen muss man beim SK Rapid momentan sowieso nicht sprechen. Wie es gesagt hat, wichtig waren die drei Punkte, aber spielerisch war es wieder nichts, muss man so hart formulieren, von den ersten 70 Minuten. Mit dem Tor war das ein bisschen so ein Knotenlöser vielleicht. Aber ja, der Trainer hat selber gesagt, dass auch der Plan in der ersten Halbzeit gar nicht funktioniert hat, dass er was falsch gemacht hat. Finde ich löblich, dass er die Schuld auf sich nimmt. Aber spielerisch ist es seit Wochen nichts beim SK Rapid, dann war es jetzt auch beim Sieg nicht. Die Spieler sind verunsichert, man hat nicht immer das Gefühl, dass jeder unbedingt weiß auf seiner Position, was er zu tun hat, vor allem gegen den Ball. Wäre es jetzt ein anderes Format, gibt es ein Phrasenschwein, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ja, wünsche es dem SK Rapid, dass das der Knotenlöser war und die mentale Komponente war. Aber es wird sehr, sehr schwierig dann nächste Woche in Alltag beim nächsten Finale.
Ist es so, dass es dann oft, Daniel, wirklich sein Erfolgserlebnis dann der Knotenlöser ist, dass das etwas im Kopf löst oder ist das die schöne Vorstellung, die man dann hat? Und als Spieler mag man vielleicht mit dem Ticken eines besseren Gefühls ins nächste Spiel gehen, aber wie gesagt, an der Leistung hat sich ja tatsächlich wenig verändert.
Ja, ich glaube, es spielt schon eine Riesenrolle. Wenn du dann ansiegst, wenn du jetzt, glaube ich, 12 Spiele oder was waren, nicht gewinnst, dann haftet einfach ein brutaler Druck auf dir. Und wir als GRK, wir kennen es von den letzten 2 Jahren, das ist einfach brutal und staut sich einfach so viel an über Wochen. Und das kann schon ein brutaler Löser sein. Ich meine, wir haben dann voriges Jahr zum Beispiel gleich 2-mal in Folge gewonnen als GRK, sage ich jetzt mal, und Rapid, die haben die Qualität, das ist ganz klar. Und ich glaube schon, dass da dann einiges wieder kommen kann, dass da einfach alles explodiert und einfach der Knoten aufgeht. Und da ist die mentale Komponente schon ja, brutal, würde ich sagen. Ich glaube, dass das schon einen Push geben kann. Und wie du gesagt hast, das ist einfach, glaube ich, dann, dass das Spiel jetzt nicht funktioniert und das nicht gut ausschaut, das ist in solchen Phasen dann, glaube ich, nebensächlich. Und man muss sich über den Kampf dann einfach reinkämpfen. Und dann kann das Spielerische wieder kommen, aber man muss einfach ja, alles am Platz einmal lassen und dann kannst du wieder reinkommen in das Spiel.
Weil Sie auch dieses Gefühl gerade eben ansprechen, wie entscheidend das auch sein kann, wie es sich davor anfühlt, wie es sich dann auf dem Platz anfühlt. Beim GRK war manch einer und Sie vielleicht selbst auch, Sie können es uns gerne sagen, überrascht, was die gestrige Leistung gegen Hartberg betrifft, weil man ja eigentlich ganz gut reingekommen ist in diese Frühjahrssaison mit den Punkteteilungen gegen WRC und Salzburg und dann gestern der Auftritt. Hat Sie es überrascht oder war das Gefühl, oder hat man manchmal so ein Gefühl vielleicht sogar davor, dass es aufgrund der äußeren Bedingungen, es war viel Schnee, der Rasen war nicht gut etc., schwierig werden könnte?
Ja, es sicher haben wir gewusst vor dem Spiel, dass Hartberg ja etwas tiefer stehen wird, dass wir mehr im Ball haben, dass es wahrscheinlich nicht so leicht sein wird, dort ein gutes Spiel aufzuziehen. Aber alles das weißt du am Montag, dass das Spiel schwierig werden wird, von dem her. Auch dann 2 Tage vorher weißt du, dass der Platz nicht ja, im besten Zustand sein wird. Aber ja, dass dann so ein Spiel rauskommt, wir haben alle geglaubt, dass wir schon weiter sind nach den ersten 2 Spiele, wo man ja vermeintlich 4 Punkte hergeschenkt hat. Ja, schwer da zum sagen, ich habe es nicht gespürt davor. Im Spiel war es dann ja was anderes. Wenn man einfach ja, irgendwie ansteht und es einfach schwierig im Spiel ist, keine Chancen herausspielt. Und dann, zweite Halbzeit gefühlt, hat man einfach nur mal gewartet, bis das Tor fliegt für Hartberg gefühlt. Und das tut dann einfach weh am Platz, weil ich glaube, keiner kann irgendwen abschreiben, dass man nicht alles reinhaut. Dass wir auch gestern nicht alles reingehaut haben. Und dann, ja, so eine Leistung ist ernüchternd.
Bevor wir weitermachen, darf ich mich ganz kurz bei Ihnen entschuldigen. Wir hatten offensichtlich Bildausfälle in den ersten paar Minuten. Das ist sehr schade, weil die Herren sind alle schön anzuschauen, wie ich finde. Also ich hoffe, es passt jetzt alles und Sie entschuldigen, dass wir da technische Probleme hatten. Um das aufzugreifen, weil Sie meinten, man hat eigentlich nur das Gefühl gehabt, dass dann das Hartberger Tor fällt. War die Mannschaft vielleicht zu mutlos?
Mutlos? Ich meine, ich habe es dann im Interview nach dem Spiel schon gesagt.
Tennisspieler haben sie gemeint, waren viele unterwegs.
Dass vielleicht ja, einige Spieler wieder zu viel auf sich selber geschaut haben, aber da nehme ich mich genauso in die Pflicht, dass wir das Ruder dann rumreißen müssen im Spiel, speziell wenn es nur 0-0 spielt. Da müssen wir uns, glaube ich, das muss sich jeder angreifen am Platz, dass man dann irgendwie den Turnaround schaffen muss, sei es mit Aktionen im Spiel, dass einmal einer fliegen muss oder dass einfach Worte, ja, dass man die gewissen Spieler dann einfach direkt anspricht. Es ist oft nicht leicht, oft läuft dann alles ein bisschen gegen die, alles ein bisschen negativ, aber genau da ja, müssen wir als Spieler und auch der Trainer draußen, das haben wir gefragt, da müssen wir das Ruder rumreißen und das war in dem Spiel einfach ja, nicht gegeben, das war einfach ja, vor allen Beteiligten einfach zu wenig. Und das muss man so ansehen, das muss man aber ganz nüchtern analysieren am Wochenanfang und dann einfach gestärkt in die nächste Woche gehen, weil ja, das Spiel gegen Ried wird nicht lustiger werden, es wird nicht weniger Kampf geben.
Um das Spiel gestern noch abzuschließen, weil Sie gesagt haben, es haben alle gemerkt, dass es zu wenig war. Das haben offensichtlich die Fans auch so gesehen. Sie wurden von den eigenen Fans, also die Mannschaft, ausgepfiffen und mit Schneebällen beworfen. Das war von außen recht spannend zu beobachten. Wie haben Sie es erlebt?
Ja, das ist natürlich nicht lustig. Wie vorher schon gesagt, ein schlechtes Spiel kann passieren, aber ich glaube, man kann keinen Spieler irgendwie was ankreiden, dass er nicht alles am Platz lassen hat. Und ja, ein bisschen versteht man den Unmut natürlich, aber Ich glaube, die Fans müssen dann auch ein bisschen verstehen, ja, dass wir auch Menschen sind, dass das nicht so leicht ist. Nach dem Spiel ist klar, dass vielleicht einige ein bisschen heiß sind, aber ja, ist schwer, wen hilft das? Das ist die Sache.
Das ist auch eine Frage, die Markus Katzer vielleicht ganz bekannt vorkommt. Gestern bei Rapid war gut die Hälfte des Block West nicht vertreten. Es gab auch ein Spruchband, man würde sich distanzieren von den sportlichen Leistungen der Mannschaft. Es hat jetzt gestern der Präsident etwas dazu gesagt, Alexander Wabreit, das ist auch Stefan Hoffmann, sich dazu geäußert. Die haben, ich möchte einmal sagen, vorsichtig Verständnis dafür gezeigt, dass die Fans offensichtlich keine Lust hatten, die Mannschaft zu unterstützen. Wie sehen Sie das?
Also ich sage, es ist ja so, das ist ja nicht kein Rapid-Phänomen, sondern das ist ja nicht nur bei uns so, dass wenn die sportlichen Leistungen einfach nicht so gewünscht sind wie bei den Fans erhofft, dann unterstützen sie nicht. Eigentlich wäre es ja, wenn man sich's wünscht, so, dass man genau da, wo es vielleicht schlecht rennt, die Unterstützung braucht. Aber es ist auch klar, dass die Fans einfach unzufrieden sind und uns gestern nicht unterstützt haben. Trotzdem hat man dann gemerkt mit dem Tor, dass das ganze Stadion versucht, wieder die Mannschaft zu unterstützen. Und das hat der Mannschaft dann auch gut getan. Wir können es eh nur ändern, indem wir sportlich einfach bessere Leistungen bringen, Spiele gewinnen. Dann wird sich's auch wieder drehen. Ich habe es auch unlängst in einem Interview gesagt, nach jeder Krise kommt dann wieder hoch, ja, und jede Statistik ist auch irgendwann zu Ende, auch unsere 12 Spiele ohne Sieg, und wir sind trotzdem nur 5 Punkte hinter dem Zweiten und hinter 7 Punkte hinter dem Ersten, und trotzdem sind wir uns bewusst, dass wir in einer ganz schwierigen und gefährlichen Situation sind, weil wir einfach in die Top 6 müssen, weil nur dann bringt uns auch die Punktehalbierung wieder näher an die vorderen Plätze, wo dann viel möglich ist.
Um aber trotzdem kurz beim Thema Fans zu bleiben, wir haben dazu eine Zuschauerfrage, die sich eben mit der Kulisse gestern beschäftigt und inwieweit das ein Vorteil oder ein Nachteil gewesen sein könnte, dass gar keine Fans da gewesen sind. Marco Football 98 stellt eben die Frage, inwieweit es Rapid sogar vielleicht in die Karten gespielt hat, dass gestern weniger Support gekommen ist von den Rängen, weil dadurch vermeintlich weniger Druck von den Fans da gewesen ist.
Also das glaube ich jetzt nicht. Jeder, der im Stadion schon mal eine richtig tolle Stimmung erlebt hat, weiß auch, wie viel Energie da entstehen kann und wie viel Energie dann von den Rängen zu den Spielern kommt. Das glaube ich so jetzt nicht. Wir haben jetzt gewonnen gestern, haben keine Unterstützung gehabt anhand der sportlichen Ergebnisse in den letzten Wochen und Monaten. Und so wie ich es schon formuliert habe, ich glaube, wichtig ist, dass wir das fortsetzen, dass wir Spieler gewinnen, dann wird es sich auch nochmal drehen. Und ich glaube, das Schönste für einen Spieler ist, wenn er in einem vollen Stadion spielt, wo die Stimmung toll ist, weil das ist einfach das Motivierendste und das ist auch der Grund, warum er als kleiner Junge träumt, Fußballer zu werden.
Thema Fans, morgen tagt ja der Senat 1 und da werden dann die Vorfälle nach dem Wiener Derby behandelt und welche Strafen danach ausgesprochen werden. Rapid war ja bekanntermaßen noch auf Bewährung, bis das passiert ist, vergangenes Wochenende. Mit welchen Strafen rechnet der Verein?
Naja, ich würde mal sagen, man sollte einfach das Verfahren abwarten. Ja, ich will jetzt nicht Kaffeesud lesen und vorgreifen, welche Strafen dann möglich sind. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich in der letzten Woche mit den sportlichen Themen beschäftigt war, dass ich sehr, sehr intensiv, wie immer, sehr nah bei der Mannschaft war und beim Trainerteam, um sie so zu unterstützen, dass sie da am Samstag bestmöglich performen können. Ich glaube, dass das auch eine ganz schwierige und wichtige Phase ist im sportlichen Bereich für mich. Und unser Präsident Alexander Wabreit und auch Steffen Hoffmann haben sich gestern dazu geäußert und die sind da auch viel mehr in dem Thema. Und das war auch intern so abgesprochen, dass diese Aufteilungen in der letzten Woche auch so ablaufen.
Aber Rainer, Rapid hat ja insofern vorgegriffen, als dass Rapid selbst beschlossen hat, dass aufgrund der Vorfälle in den kommenden 3 Jahren bei Auswärtsderbys Rapid nicht auf das Auswärtskontingent zugreifen wird. Wie haben Sie das wahrgenommen, diese Entscheidung auch? Und auch die Tatsache, dass es offensichtlich, und bislang hat man dahingehend nichts gehört, dass Rapid nach wie vor schwerfällt, diejenigen, die tatsächlich, und es sind ja nicht alle, es wird dann immer über die Fans gesprochen, aber es sind ja nur wenige, diese Fans auch wirklich herauszufiltern, herauszusuchen und dementsprechend zu bestrafen.
Also ich glaube, die Reaktion von Rapid war logisch und überfällig, dass man jetzt 3 Jahre lang darauf verzichtet. Auch zur Zuschauerfrage, mir ist es lieber, es ist keine Unterstützung und man streikt und man boykottiert leise und still und friedlich, als man hat solche Szenen wie beim Derby. So eine ähnliche Reaktion hätte ich mir auch beim Derby gewünscht. Es ist völlig verständlich, dass die Rapid-Fans unzufrieden sind, protestieren, streiken, aber da gibt es eben andere Wege, als sie es beim Derby gemacht haben. Das Rausfiltern ist halt wirklich schwierig, weil halt die Personen vermummt sind. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil es wirklich machbar ist oder nicht machbar ist. In vielen Dingen, bei den Darby-Vorfällen in der Vergangenheit, wurde auch oft beklagt, dass die Unterstützung der Polizei fehlt beim Auswerten, beim Sichten von Videomaterial. Das kann ich gar nicht beurteilen. Was jetzt schon bei der Partie halt ein bisschen der Fall war, dass mir ein bisschen die Selbstreflexion fehlt bei den Fans, wenn man auf die Spruchbänder eingeht, weil die Formulierung war ja ein Verweis, wie Rapid reagiert hat, auf den Derby, klar, dann hat ein Fanclub noch ein Spruchband hochgehalten mit guter Besserung den Derby-Kriegern, da hat zum Glück dann die Längsseite mit Pfiffen reagiert, das heißt, eine Einsicht ist nicht da, das finde ich ein bisschen das Fatale, um jetzt die einzelne Person ausfindig machen kann er nicht. Kein Beurteilen ist durchaus schwierig. Ich würde mir noch, mache ich mich sehr unbeliebt, eigentlich wünschen, dass auch die Austria aber da nachzieht. Ich finde es ein bisschen wie im Kindergarten, aber ihr habt es angefangen. Bei den letzten Derby-Vorfällen in Hütteldorf haben halt die Austria-Fans dann auf die Familientribüne geschossen. Die Austria-Fans haben diesmal richtig reagiert, haben nicht mit einer Platzstufe reagiert. Aber in Wahrheit sind gefühlt alle unbelehrbar, was das Derby betrifft. Und schon richtig, Austria-Fans haben sich jetzt korrekt verhalten, aber beim nächsten, übernächsten Derby in Hütteldorf ist es niemand davor gefeit, dass nicht wieder etwas passiert, vor allem wenn das Spiel dann für die Austria nicht gut rennt. Also ich glaube, die einzige Lösung, so traurig es ist, und es ist traurig, ist, glaube ich, dass im Wiener Derby einfach keine Gästefans mehr zugelassen sind, wird in vielen Ländern so praktiziert. Wenn es anders nicht geht, muss man es so handhaben. Und es ist ja eigentlich auch das einzige Spiel, wo es nicht funktioniert. Rapid Sturm haben die größten Fanszenen, da kann man Cup-Finale spielen in Klagenfurt, wo Tausende hinreisen, da passiert nichts. Beim Wiener Derby eskaliert es immer. Also meiner Meinung nach ist das der einzige Schritt, dass man einfach Gästefans nicht zulässt, traurig aber wahr. Und ich würde mir fast wünschen, dass die Austria da nachzieht, auch wenn natürlich jetzt man sagen kann, Moment, wir haben uns richtig verhalten. Aber ja, das ist halt eine Frage der Zeit, fürchte ich nur, dass dann in Hütteldorf auch wieder etwas passiert.
Das hat eben gestern auch Alexander Wrabetz gesagt, er würde sich das wünschen, dass die Austria da mitzieht, was diese Entscheidung betrifft. Dann wollen wir sportlich werden. Wir tun dies, indem wir uns die Tabelle kurz in die Runde mit dazu holen, um das auch zu unterstreichen, was Markus Katze gesagt hat, dass gestern zum einen der erste Sieg geglückt ist seit langer, langer Zeit und dass die Situation ja insofern nicht so schlecht ist, dass das alles wahnsinnig eng ist und Rapid ja auch noch alle Chancen hat, da oben mit dabei zu sein in der Meistergruppe. Wir sehen es da, also Rapid auf dem 6. Platz mit 29 Punkten, 2 Punkte hinter Hartberg und einen Punkt vor Ried und Altach. Und da gibt es ja, haben wir auch schon gesagt, in der kommenden Runde dann das direkte Duell mit Altach und dann am letzten Spieltag das Duell mit Salzburg. Den GRK, über den wir dann auch noch sprechen werden, sehen wir auf der 11. Position mit 3 Punkten Vorsprung, nachdem sowohl der GRK als auch Blau-Weiß-Linz an diesem Wochenende nicht gewinnen konnten. Soweit also die Tabelle. Markus, was würde es denn für Rapid bedeuten, wenn es nach 18-19 auch 25-26 wieder heißt Qualifikationsgruppe und nicht Meistergruppe?
Ja, das ist natürlich ein Szenario, das will man sich nicht wünschen, an das will man gar nicht denken. Ich glaube, dass ich an das wirklich, nicht nur weil ich ein optimistischer Mensch bin und an das nicht glaube oder denke, sondern wir haben die Möglichkeit, wir haben es selber in der Hand. Wir sind jetzt Sechster, wenn wir unsere Spiele machen, wenn wir unsere Punkte machen, dann sind wir in oberem Playoff und in der Meistergruppe und das ist das absolute Ziel, was wir jetzt haben für die nächsten 2 Spiele.
Was würde das aber auch für die Fans oder generell für die Stimmung bedeuten? Jetzt kann man sagen, oben spielt man dann halt eben gegen Salzburg, gegen Sturm und vermutlich auch gegen LASK und die Austria. Unten ist es dann oft mitunter harte Kost. Also gestern waren nur 10.000 im Stadion, wird dann vermutlich nicht mehr sein.
Ja, ich habe es, glaube ich, gut formuliert. Du versuchst das nochmal. Also ich mache mir jetzt keine Gedanken über das untere Playoff und ob wie viele Fans dann ins Stadion kommen, ja, sondern ich denke jetzt an Altach auswärts. Es ist wirklich ein schwieriges Spiel. Direkter Konkurrent, die sehr, sehr heimstark sind. Und ich bin aber davon überzeugt, dass wir die nötigen Punkte machen, dass wir im Meisterplayoff sind.
Wo gehört denn Rapid hin? Wir haben schon über Ansprüche gesprochen, da hat Rainer Bortenschlager gleich gesagt, Ansprüche.
Naja, die Meistergruppe gehört Rapid schon, vor allem mit dem Kader, mit dem Potenzial, mit den Möglichkeiten.
Aber mit den Leistungen?
Mit den Leistungen schwierig, es wird auch sehr schwer jetzt in den letzten beiden Runden und gefühlt, wenn Rapid in dem unteren Playoff landen würde, ist es gefühlt gleichbedeutend mit dem Saisonende. So ehrlich muss man sein. Pardon. Auch wenn man dann wieder sagen wird, man hat ja noch die Chance, übelst als Siebter dann auch in den Europacup zu kommen, hinter die offen zu lassen. Aber Rapid gehört in die Meistergruppe mit dem Kader sowieso. Sportlich verdient hat sich Rapid momentan nicht.
Ja, und es ist ja auch Wahnsinn, wie lange schon her ist, dass Rapid das letzte Mal Meister geworden ist. Und der letzte Meistertrainer ist ja bekanntermaßen auch für uns des Öfteren als Experte im Einsatz. Peter Backl, da haben wir da die Chance genutzt und ihn befragt, wie er Rapid im Moment sieht und ob er es überhaupt glauben kann, dass es schon so lange her ist, dass Rapid Meister wurde und er eben der Trainer damals gewesen ist.
Ich hätte nie geglaubt, dass ich 2026 da sitze und sage, aha, 2008 war Rapid das letzte Mal Meister. Also wenn ich damals, ich habe damals schon gesagt, also dass Rapid nach dem 2008er Jahr wirklich sehr gut aufgestellt war und wir eigentlich dann das Jahr darauf auch eigentlich relativ knapp auch den nächsten Meistertitel verfehlt haben und hätte immer gesagt, in den nächsten Jahren wird Rapid Meister und von den Möglichkeiten her rundherum, aber dass das so lang ist, hätte ich natürlich nicht geglaubt.
Also von einer sportlichen Entwicklung in den darauffolgenden Jahren kann nicht wirklich die Rede sein.
Ja, was heißt Entwicklung? Also ich denke mal, es hat sich auch einiges geändert. Nehmen wir nur her, das mit Besetzen, wie viele Ausländer habe ich im Kader. Es hat sich alles geöffnet. Zu meiner Zeit war einfach das Credo, dass der Rudi Edinger gesagt hat, nicht mehr als wie 6 Ausländer wegen einem Österreicher-Topf. Jetzt redet man gar nicht mehr von einem Österreicher-Topf. Und das sind aber doch entscheidende Momente. Der Mac ist seit fast 3 Jahre. Natürlich, ich weiß ja noch, wie wir vor ein paar Monaten hier bei Sky im Podcast gesessen sind und ich das ein bisschen kritisiert habe, warum er das jetzt im Sommer so viele Ausländer geholt hat, und die Antwort war mehr oder minder, soweit ich das noch so richtig im Kopf habe, dass er gesagt hat, ja, wenn davon ein, zwei einschlagen und die können wir verkaufen, hat er mehr davon, als wie wenn man die eigenen Spieler ausbildet, weil ich gesagt habe, hey, jetzt ist man mit der U21 in der zweiten Liga sehr gut platziert gewesen, gute Spieler, aber er hat sich halt für diesen Weg entschieden und man sieht halt, dass das nicht unbedingt der richtige Weg war. Er hat eine Rapid-Vergangenheit. Er müsste eigentlich ja von der Art her wissen, wie Rapid tickt. Er war lang nur bei diesem Verein. Und man soll nicht den Fußball oder die Welt jetzt neu erschaffen. Ich habe ein bisschen so das Gefühl gehabt, er will jetzt was Neues da reinbringen und alles umdrehen. Das ist nicht aufgegangen. Und jetzt muss er natürlich selber schauen, dass das so schnell wie möglich in die Spur kommt. Und da kann man ja nur, es geht nur, wenn der sportliche Erfolg da ist.
Hätte der Verein länger an Peter Stöger festhalten müssen sollen?
Das glaube ich schon. Also das glaube ich schon. Es war ja so, dass man sensationell toll gestartet ist, Europacup auch dementsprechend weiterkommen und so weiter. Aber dass das dann so schnell gegangen ist, da müssen andere Dinge wahrscheinlich auch noch mitgespielt haben.
Was muss denn passieren, dass Sie sagen, okay, ich helfe Rapid nochmal?
Diese Frage stellt sich jetzt nicht. Oder die stellt sich einfach nicht.
Vielen Dank. Danke. Danke sehr.
Soweit also Peter Packholt. Und wir wollen der Ordnung halber erwähnen, dass natürlich damals, als Rapid das letzte Mal Meister geworden ist, der jetzige Geschäftsführer Sport, Markus Katzer, auch Teil dieses Kaders gewesen ist.
Ja. Ja. War unglaublich schöne Zeit. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich im Peter sehe, auch damals in dem Podcast war, und haben auch die ein oder andere Geschichte, wo es viele Geschichten gibt, mit ihm erzählt. Ja, super Zeit, aber der Fußball hat sich verändert, das muss man auch klar sagen. Die Möglichkeiten haben sich verändert und es ist jetzt nicht nur so, dass ich die Ansprüche, wie will man die definieren, nur weil Rapid diese Historie hat, ist es dann automatisch Meisterkandidat. Ich glaube, wir haben die Strategie so gewählt, dass wir den Kaderwert einfach erhöhen wollen, dass wir auch durch die Transfers, die wir machen, einfach andere Möglichkeiten kriegen, auch andere Möglichkeiten zur Konkurrenz, um einfach mehr finanzielle Mittel zur Verfügung zu haben. Das ist am letzten Sommer richtig gut gelaufen, eigentlich seitdem ich da bin, stetig nach oben gegangen, was die Transferbilanz betrifft und die Einnahmen betrifft. Und man hat es auch am Anfang der Saison gesehen, es ist jetzt nicht so gewesen, dass jetzt jeder Transfer verkehrt war. Auch wie man jetzt gesehen hat im letzten Spiel, wie Nossertal uns auch hilft am Platz, auch am Anfang Anfang der Saison geholfen hat, welche Form die Spieler auch am Anfang der Saison hatten, dann sage ich, man hat ja schon gesehen, dass es die Mannschaft auch anders kann. Das ist auch der Grund, warum man dann 12 Spiele nicht gewinnt und trotzdem nur 5 Punkte hinter dem Zweiten ist. Jetzt gerade ist eine schwierige Phase und ich weiß auch, dass der Druck dann ganz hoch wird von den Medien und von den Fans. Aber am Ende, glaube ich, ist der Weg der richtige. Und wir haben jetzt einfach eine schwierige Phase, wo man eng zusammenstehen muss und einfach schauen muss, dass man einfach wieder diese positive Energie zurück in die Mannschaft bringt, dass sie dann auch erfolgreich Fußball spielt.
Aber das mag ja alles sein, das nimmt dir dann auch keiner weg und da werden wir auch darüber sprechen, was sie alles an Spielern geholt haben und dann das Vielfache verkauft haben, Transferüberschuss etc. Aber trotzdem sind sie ja selbst unter der Woche auf der Pressekonferenz gesessen und haben gesagt, es sind durchaus Fehler passiert, es ist nicht alles richtig gelaufen und daraus muss man dann lernen. Das heißt, wenn Sie sagen, grundsätzlich stimmt die Linie, was sind dann diese Fehler, die Sie da angesprochen haben?
Ja, ich sage, wir leben ja in einer Fehlerkultur. Die Frage ist, wie geht man mit der einen oder anderen Situation um, wo die dann einfach weniger gut funktioniert und wie verbessert man das in Zukunft? Wir lernen stetig, wir nehmen natürlich die Dinge mit, die vielleicht weniger gut gelaufen sind oder nicht so nach Wunsch gelaufen sind, wie man sich's vorstellt. Das ist auch klar und ich glaube, da ist man gut beraten und das machen wir auch für die nächste Transferperiode. Das ist ganz klar. Wir haben natürlich sehr stark unseren Kader gewichtet auf Potenzial und Wiederverkauf und beim nächsten Mal werden wir das einfach berücksichtigen. Es geht einfach um diese Identifikationsfiguren, die aber auch nicht am Baum wachsen, weil ein Guido Burgstaller oder vielleicht ein Andi Weimann, das sind halt dann Transfers, die kann man halt dann auch nicht in jeder Transferperiode machen. Trotzdem sind solche Spiele einfach ganz wichtig für die Mannschaft. Die kann man auch dann ganz schwer ersetzen, aber das ist klar, dass man diese Dinge einfach in der nächsten Transferperiode einfach auch wieder berücksichtigen.
Aber ist es trotzdem so, Rainer, dass vielleicht zu viel Fokus darauf gelegt wurde, Spieler zu holen, die dann für viel Geld wiederverkauft werden können, aber dadurch die Entwicklung einer Mannschaft völlig auf der Strecke geblieben ist? Oder ist der Eindruck falsch?
Nein, zum Teil. Die relevanten Zahlen sind 4, 4, 5. Das sind die Tabellenplatzierungen seit der Meckelkatzer bei Rapidis letztlich. Und das ist durchaus verständlich, dass ich als Verantwortlicher auf den Weg verweist. Man muss aber auch Verständnis haben für die Fanszene, für alle anderen bei Rapid. Die hören das halt jetzt seit 2 Jahrzehnten. Und immer wieder in der Verantwortung ist, plädiert halt um mehr Zeit und seinen eigenen Weg und einen neuen Umbruch. Das kann halt in Wahrheit niemand mehr hören, auch wenn es in der Sache natürlich richtig ist. Ich finde schon noch, dass auch der Markus Katzer ein bisschen out of the Boxdenken reingebracht nach Hütteldorf. Ich erinnere an die Zeit, wo man in Grödig Spieler verpflichtet hat von Admira. Und jetzt hat man doch das Spektrum der Markt deutlich erweitert. Was jetzt im Sommer einfach passiert ist, dass man wahrscheinlich zu viel wollte. Die Attacke auf den Meistertitel immer wieder im Hinterkopf behalten, dass man Doppelbelastung hat, den Europacup. Da stolpern sehr viele Vereine. Da ist man dann noch den langen Weg gegangen über das Playoff in der Liga durch 3 Quali-Runden, hat es geschafft und hat der Meinung nach einfach zu viel gekauft, das ein bisschen aus dem Mannschaftsgefüge geschadet hat. Es war in Summe zu viel und wie er es richtig gesagt hat, es fehlt einfach eine Führungspersönlichkeit. Wahrscheinlich haben wir gehofft, dass es dann Nena Zvetkovic die Rolle ausfüllen kann, dann Mati Seidel. Das fehlt, das sieht man einfach bei anderen Vereinen, auch bei der Austria, die deutlich weniger Qualität im Kader haben, aber da reicht dann Alex Dragovic und Manfred Fischer, so richtige Leithammel in der Mannschaft drin, um das Ganze zusammenzuhalten. Den sehe ich bei Rapid aktuell nicht. Vielleicht kann der Andi Weimann die Rolle einnehmen, ist halt auch schwer, wenn er vor 3 Wochen gekommen ist und ja, nur bis zum Saisonende bleibt. Aber das fehlt, das hat man definitiv vergessen.
Abgesehen von diesem Leithammel, der fehlt, von diesem Führungsspieler, wie viel Veränderung kann eine Mannschaft grundsätzlich verkraften in einer Transferperiode, wenn da eben immer wieder neue Spieler dazu kommen, die auch alle aus unterschiedlichen Kulturen kommen und dann fehlt eben der Führungsspieler, der vielleicht all das vereint?
Tja, ich glaube, das ist sehr, sehr schwer für einen Sportdirektor einfach zu wissen, okay, ein totaler Umbruch ist immer ganz schwer zu stützen für eine Mannschaft. Ich glaube, da brauchst du schon ja, 4, 5 Führungsspieler, die das wirklich stützen. Aber so wie es wir zum Beispiel im Winter gemacht haben, wir haben glaube ich 3 oder 4 Neuzugänge gehabt, also punktuell einfach verstärkt. Das ist halt einfach das Beste, aber du kannst als Verein, als Sportdirektor nicht immer so handeln. Ab und zu musst du einfach mehr Spieler austauschen und ist halt auch immer abhängig vom Markt, glaube ich. Aber es ist einfach, ja, umso mehr Spieler du verpflichtest, umso schwieriger ist es auch in der Mannschaft ein gutes Klima, ein gutes Gefüge zum haben. Und man braucht immer Spieler, wo du es einfach aufteilst, um die neuen Kulturen auch eben
gut zu vernetzen in der Mannschaft, dass das einfach das Klima passt. Weil es ist schwer, wenn du, sagen wir mal, 4, 5 Nationen und vielleicht noch Kontinente dazu kriegst, dann wird das nicht von Tag 1 funktionieren, weil du musst da rechnen, dass Spieler ins Ausland kommen, die brauchen eine gewisse Zeit, um sich einzuleben, vielleicht eine neue Sprache. Das sind einfach Sachen, wo man ja, den Spielern Zeit geben muss und was einfach dauert.
Diesen fehlenden Führungsspieler, und das haben Sie auch zugegeben, klingt immer so, aber haben Sie auch angemerkt in dieser Pressekonferenz eben, dass die Führungsmentalität ist etwas, wo man mehr darauf achten musste. Jetzt kann man ja außenstehend sagen, das ist vielleicht keine Überraschung, dass das so gekommen ist, dass der fehlt, weil jetzt sind mit Burgstaller und Bellio ja nicht nur viele, viele Tore gegangen, sondern auch zwei, die mir jetzt persönlich einfallen würden, die diese Mannschaft eben geführt haben und die ja einen gewissen Halt gegeben haben.
Ja, bei Dion kann ich mich schon erinnern, dass auch sehr viel Kritik gekommen ist. Der hat jetzt 31 Spiele und 18 Tore, hat bei uns dann zum Schluss raus schon noch sehr viel Kritik bekommen, anhand wie die Saison dann an sich auch verlaufen ist. Ich glaube, dass man einfach wissen muss, wir haben das so aufgebaut, dass wir diesen Transfersommer wollten, wo wir richtig viel Geld einnehmen und haben diese Transfersummen dann auch zum Teil reinvestiert in den Kader. Und klar ist auch, dass man dann viele Transfers macht. Und klar ist dann auch, dass einfach das eine gewisse Zeit dauert. Was bei uns passiert ist, ist natürlich dieser fulminante Start, der die Ansprüche und die Hoffnung der Fans dann auch wieder nach oben geschraubt hat. Und da hat dann jeder dann auch vom Meisterkandidaten gesprochen, so wie jetzt der Kader vielleicht nicht mehr bundesligatauglich sein soll. Ich weiß nicht, ob die Wahrheit in der Mitte liegt. Ich glaube, dass wir viel Potenzial, viel Talent haben, viele Spieler zu uns geholt haben. Und klar ist auch, man muss ihnen die Zeit geben. Auch Tobias Gulliksen hat jetzt auch einen gewissen Marktwert gehabt und ist auch auf ein gewisses Geld gekommen, weil er es davor schon bewiesen hat. Er ist der Conference-League-Spieler, Jung-Conference-League-Spieler der Saison geworden. Und ist 22 Jahre alt. Da ist jetzt vielleicht ein sehr, sehr großes Beispiel, aber Florian Wirtz ist das erste halbes Jahr aus Flop bei Liverpool gehandelt worden und hat 125 Millionen gekostet. Man muss einfach den Spielern noch die Zeit geben, um sich zu entwickeln. Manchmal kommt es mir so vor, wir sind jetzt auch mitten in einer Saison, dass immer gleich abgerechnet wird bei Rapid und der hat funktioniert und der nicht. Ich glaube, dass vieles auch gut gelaufen ist, aber vieles einfach nicht so wie gewünscht, so wie ich es formuliert habe, und wir diese Dinge einfach auch für die Zukunft mitnehmen müssen.
Gulliksen, weil Sie ihn erwähnt haben, hat der Trainer auch gestern in Schutz genommen, hat gesagt bei der Pressekonferenz, dass der so viel Geld gekostet hat, wie er gekostet hat. Dafür kann ja er persönlich nichts, sondern es muss ja dem Verein geben, der das Geld auch gewillt ist zu zahlen. Aber trotzdem, wenn wir ihn dazunehmen und zum Beispiel auch Tilio, der die letzten zwei Spiele nicht mal im Kader war, oder ein Sie, der jetzt wieder verletzt ist, Saison out, wo man ja wusste, dass der verletzungsanfällig ist. Allein für die drei wurden 7 Millionen ausgegeben und alle drei spielen nicht die Rolle, die man sich nämlich an erwartet hat, auch wenn Sie sagen, man muss Spielern Zeit geben.
Aber da muss man auch sagen, dass wir Isaac Janssen und Mamadou Sangaré unter 1 Million verpflichtet haben und für die eine Ablöse bekommen haben, die fulminant ist. Und wir Spieler im Kader haben, die wir jetzt um ein Geld geholt haben, die aktuell vielleicht nicht diesen Marktwert haben, aber da nochmal hin können oder den sogar noch erhöhen können. Also es ist immer vice versa, da und dort. Ich glaube, dass der Daniel Nuno, der gestern reinkommen ist und das Tor gemacht hat, auch wieder so ein Spieler sein kann, den wir für ganz wenig Geld bekommen haben, der vielleicht dann für weit mehr auch verkauft werden kann und uns wahrscheinlich auch in Zukunft noch viel Freude bereiten wird. Und klar ist natürlich, dass auf die Spieler, wo man viel Geld ausgibt, einfach das Augenmerk da ist. Und da muss man auch sagen, dass die jetzt auch weit weg von ihren Top-Leistungen, die sie schon gezeigt haben, entfernt sind.
Dann hole ich Rainer Bortenschlager nochmal dazu. Also wenn jetzt offensichtlich, und das hört man ja auch raus, der Weg dann doch sein soll, dass man Spieler holt, die wiederverkauft, viel Geld für diese bekommt. Das ist ja alles legitim, aber muss man dann vielleicht einmal aufhören, immer von Platzierungen zu sprechen? 4, 4, 5 haben Sie vorher gesagt, die wichtigste Zahl. Dann ist ja diese Diskussion um die Platzierung und wo Rapid überall hingehört, eigentlich obsolet.
Das heißt ja alles für den Sport und man hat dann alles, macht alles für den Sport, auch damit die Finanzen, die Verkäufe sind ja dafür, um sportlich erfolgreich zu sein. Natürlich hat das Priorität, muss Priorität haben und das hat auch jetzt beim SK Rapid Priorität. Ist aber logisch, dass sich der Sportdirektor hinsetzt und auf seine eigenen Erfolge verweist und die sind auch nicht vom Tisch zu wischen und da hat er völlig recht, auch es gibt ja mehr Transfers, die aufgegangen sind. In so einer Situation halt redet man nur über die nicht aufgegangen sind, wobei halt Rapid schon vor Meckelkart sein Händchen dafür hatte, immer dann, wenn man viel Geld für den Spieler in die Hand nimmt, dann ist er gefloppt und die Spieler, die billig sind, die funktionieren dann eher. Das ist vielleicht Pech, weiß ich nicht, aber das ist momentan so. Nein, ich glaube schon, dass der Weg durchaus der richtige ist, wenn man nicht ganz auf den eigenen Nachwuchs vergisst. Das ist aber auch nicht der Fall, wenn ich an Jakob Schöller denke, an Nikolaus Wurmbrand denke, das ist ja durchaus da bei der Austria. Da reden jetzt alle von Nachwuchs. Bei Rapid hast du euch auch die Anzahl der 19, 20-Jährigen in der Mannschaft drinnen, da ist ja schon weiter. Und das wird jetzt aufgrund der Anzahl der Legionäre ein bisschen ignoriert, sage ich jetzt einmal in der Kritik. Das Problem ist einfach der fehlende sportliche Erfolg und der ist eklatant seit Jahren. Und daran wird man gemessen. Aber vor 3 Jahren wären wir jetzt da gesessen und würden diskutieren, wie fatal es wäre für einen Verein, wenn man nicht in den Europacup kommt. Weil dann musste man eigentlich immer die Europacup-Einnahmen budgetieren, um über die Runden zu kommen, hart formuliert. Und darüber wird jetzt gar nicht mehr, oder muss man gar nicht mehr sprechen, weil Rapid eben finanziell so gut dasteht, wie wahrscheinlich noch nie. Und das ist natürlich auch den Transfers geschuldet, zu einem Großteil. Das muss man auch dann berücksichtigen bei der Kritik, die jetzt zu Recht natürlich kommt, weil der sportliche Erfolg wieder mal ausbleibt.
Ja, wir sehen da hinten noch einmal unter Markus Katzer, was sich getan hat, was eben Ausgaben und Einnahmen betrifft, unter anderem eben durch Transfers, aber auch durch die Teilnahme am Europacup. Was spricht denn dafür, dass dieser neue Erfolg oder der Erfolg unter dem neuen Trainer, unter Johannes Hoftorup kommt, der ja Daniel Maderna sagt, er möchte, wie man das oft so schön hört, einen dominanten, einen kontrollierten Fußball spielen. Wie sehr gibt es aber die Admiral-Bundesliga her?
Ja, schwer im Moment, glaube ich. Also dominant vielleicht schon, aber es gibt auch sehr viele Mannschaften, die stellen sich vielleicht hinten auf. Dann bist du vielleicht dominant, aber wie kommst du dann zu Torschancen? Es ist einfach, ja, es ist im Moment sehr schwierig in der österreichischen Liga. Es ist auch alles sehr eng beieinander, wie schon in den letzten Wochen auch gesagt. Wir uns ein bisschen in eine Pressing-Liga so, ja, entwickelt, das wollen wir jetzt wieder rauskriegen, dass wir international eben ja, besser werden, aber ist nicht so leicht dominant zum Spielen, sage ich mal, aber wenn jetzt Rapid den Sprung jetzt nicht in die Meistergruppe schaffen sollte, ich glaube, da unten ist es schon, da geht es ums nackte Überleben, das ist auch so, wie es bei uns vielleicht voriges Jahr war, da haben wir ein paar einfach checken müssen, um was es geht, dass es da nicht wirklich um Fußball geht. Und es ist salopp gesagt ein bisschen, aber da geht es um andere Sachen, da geht es um kämpferische Sachen, da geht es um Leidenschaft, um solche Sachen. Und das ist dann natürlich schwer und vielleicht spielst du dominant, vielleicht hast du 90% Ballbesitz, aber es kann auch sein, dass du vor 5 Partien 4-1-0 verlierst dann. Und von dem her, ja, nicht so leicht im Moment in Österreich so zu spielen, aber sie haben auf jeden Fall die Qualität. Und man hat das auch schon gesehen, dass es funktioniert bei Rapid, ganz klar. Und ich bin aber, ja, ich denke, dass sie es schaffen werden in den letzten 2 Partien einfach da oben rauf, weil sie ja die Qualität trotzdem haben, aber wenn es im Moment nicht so läuft.
Was glauben Sie, das haben wir vorher bei der Tabelle eigentlich gemacht, wie viele Punkte werden dafür notwendig sein, um oben noch reinzukommen?
Also ich glaube, es wäre schon mal gut, 29. Wenn man gegen einen direkten Konkurrenten voll gewinnt und die 3 Punkte macht, dann hat man einen Konkurrent weniger und wenn der GRK uns vielleicht hilft am Wochenende, dann würden sogar diese 3 Punkte genügen. Aber ich denke schon, dass man im besten Fall 2-mal gewinnt, dann sind wir safe.
Um noch ganz kurz bei dem zu bleiben, was dann vermeintlich in der Qualifikationsgruppe, aber generell in der Bundesliga gespielt wird. Jetzt hat Daniel Maderna gesagt, da wird dann oft nicht Fußball gespielt unten in der Quali-Gruppe. Und generell hat man, und Sie korrigieren mich, wenn Sie es anders sehen, in diesen ersten Spielen den Eindruck gehabt, da war zum Beispiel der WRC, Dreierkette, Fünferkette, dass sich da die Mannschaft sehr schwer getan hat, das zu bespielen und da Lösungen zu finden. Waren Sie da, oder gegen Ried zum Beispiel, waren Sie da auch überrascht von der Tribüne aus? War das in der Vorbereitung nicht Thema genug?
Nein, ich glaube, dass es einfach schwierig in der Analyse war für einen Trainer auch. Wir haben im ersten Training in Wien begonnen, waren dann auf Trainingslager und ich habe es auch immer wieder davor gesagt, im Training schaut das Ganze dann anders aus, aber wenn die Flutlichter dann angehen und gerade nach 10 Partien oder 11 oder 12 Partien, wo du nicht gewinnst, die mentale Komponente dazu kommt, man darf auch nicht vergessen, wir haben mit einem Eigentor in der 94. in Bosnien im Conference League Spiel aufgehört und haben nach 2 Minuten in Ried mit einem Gegentor angefangen und da ist die mentale Komponente einfach groß, trotzdem hätten wir es im Training davor nicht sehen können und der Trainer hat einfach gebraucht, auch diese Spiele, um zu sehen, welche Spiele dann die richtigen sind, auch gerade für so eine Situation, welche Formation dann die richtige ist. Klar ist aber auch, dass es einen fußballerischen Ansatz braucht, ja, weil es ist ja nicht nur so, dass in der Liga dann sehr viel umgeschalten wird, das ist klar, das ist auch kein Geheimnis. Klar ist auch, dass die meisten Mannschaften gegen uns mit einer Fünferkette spielen, sehr, sehr tief stehen und dann geht dasselbe Spiel halt nicht. Also dann brauchst du schon eine klare Idee, wie du einfach einen tiefen Block bespielen kannst. Ich glaube, eine Mischung ist wichtig, auch eine gewisse Zielstrebigkeit, dass man einfach auch nach einem Ballgewinn schnell nach vorne kommt, vertikal nach vorne spielt und einfach schnelle Tormöglichkeiten hat. Das ist etwas, was in der Liga ganz, ganz wichtig ist, aber trotzdem ist es auch ganz wichtig, dass man eine klare Idee im Ballbesitz hat.
Aber probiert einen, wenn Sie sagen, die klare Idee ist ganz wichtig, probiert einen im Moment auch noch zu viel aus. Beispiel Matti Seidel, gestern von der Bank gekommen, Position sowieso. Also er hat wohl, das hat auch bei der PK gesagt, er weiß wohl, was seine Stärken sind, die Geschwindigkeit etc. Aber so die Position, für ihn scheint er ja noch nicht wirklich gefunden zu haben.
Ja, jetzt kann man sagen, er hat auch alles richtig gemacht, weil er ihn jetzt von der Bank gebracht und er hat ein Tor gemacht.
Das kann man natürlich dann so interpretieren.
Ganz wichtiges. Ich glaube, dass der Matti Seidel ein Spieler ist, der immer sein Herz am Platz hat, am Platz lässt und immer alles gibt für die Mannschaft. Gestern oder in der Vergangenheit, in den letzten Spielen dann auch kaum mehr zum Abschluss gekommen ist, weil er eigentlich ein irrsinnig abschlussstarker Spieler ist. Gestern ist ihm geglückt, dass er diese Position gefunden hat und hat dann gleich ein Tor gemacht. Somit hat er recht gehabt, der Trainer. Und Fakt ist auch, dass der Trainer auch diese Zeit braucht, um gewisse Abläufe, um die Liga und auch die Spieler dann in diesen Drucksituationen einfach auch kennenzulernen. Und ihm war sehr, sehr bewusst, dass er vor dem Spiel dann alles dafür machen muss und auch so spielen lassen muss, dass wir dieses Spiel gewinnen, was uns gelungen ist. Auch wenn in der ersten Halbzeit, da bin ich beim Rainer, auch nicht alles so geglückt ist, wie wir es uns wünschen würden.
Zum Thema Druck kommen wir gleich. Um noch kurz beim Trainer zu bleiben, wie sehr ist eigentlich sein Erfolg auch an Ihren Verbleib bei Rapid gekoppelt? Das ist jetzt der dritte Trainer, den Sie geholt haben. Sollte der dann funktionieren?
Also, ja, klar ist, dass jeder Trainer funktionieren sollte. Die Frage ist auch, wer funktioniert und wer funktioniert nicht. Ich sage, der Robert war im Viertelfinale der Conference League, war im Cup-Finale. Das hat auch der Rainer vergessen, wir auch zweimal im Cupfinale waren, zweimal in der Ligaphase der Conference League. Und ja, also das sehe ich jetzt nicht so. Auch die Halbwertszeit von einem Trainer ist mittlerweile unter ein Jahr. Der Robert war mehr als ein Jahr bei uns. Und beim Peter war es dann so, dass wir viele Gespräche gehabt haben im Sommer und sehr bewusst auch für den Peter entschieden haben, weil wir eben diese Führungsperson einstellen wollten und haben wollten als Trainer, der aus dieser Mannschaft auch eine Mannschaft macht, weil wir auch gewusst haben, wir haben diese Thematik der Führungsperson in der Mannschaft selber nicht so. Und da ist viel kommuniziert worden. Da wollten wir auch jetzt nicht von dem Weg abkommen, sondern wollten in dieser Moderne bleiben. Haben dann zwei Co-Trainer dazugestellt, die eben diesen modernen Fußball und diese moderne Trainingsarbeit dann auch mitnehmen. Und nach gewisser Zeit hat sich das einfach ganz verändert. Ich will jetzt auch nicht wirklich
Beispiele. Aber das war eigentlich nicht meine Frage, sondern meine Frage war, ob der Schuss sitzen muss, dann sage ich so. Für Sie jetzt als Geschäftsführer Sport?
Ja, also.
Oder ob dann vielleicht auch mal persönliche Konsequenzen
sonst. Also, erstens einmal ist es eine Frage, die ist jetzt nicht für mich bestimmt, sondern das müsste man den Präsidenten fragen. Und den hat man gestern befragt, wie die Situation, was mich betrifft, ist. Ich glaube, dass wir eine gute Wahl getroffen haben, da jetzt auch einen Trainer haben, der viel mitbringt, um Rapid erfolgreich zu machen, der sehr, sehr akribisch ist und auch schon Erfahrung hat mit verschiedenen Nationen, auch bei Nordirland und auch bei Norwich in der Championship. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass das funktionieren wird. Ich denke nicht dran, was passiert, wenn.
Na gut, sehr glücklich. Haben wir eine Zuschauerfrage, auch zum Thema Trainerstab an sich und so Johannes Hoff-Torup habe ich gehört. Und zwar sind weitere Veränderungen im Trainerstab geplant. Könnte mir vorstellen, das trifft vielleicht die Torhüterposition oder ein Torhütertrainer, da gibt es ja auch immer wieder Kritik, was Niklas Hedel betrifft. Wir uns hatte im Herbst eine schwierige Zeit, wurde von Peter Stöger rausgenommen. Jürgen Macher eigentlich einer der wenigen Verbliebenen von früher, wenn man das so sagen möchte. Der bleibt immer im Trainerteam.
Wir haben jetzt einen Integrationsmanager dazugenommen. Wir haben 3 Co-Trainer verändert. Wir haben sehr viel verändert im Trainerstab, auch beim Konditionstrainer schon im Herbst mit Peter und in der Videoanalyse. Also wir haben sehr, sehr viel verändert jetzt im Trainerteam, haben jetzt einen Integrationsmanager dazugenommen, mit Isiako Traogo, der afrikastämmig ist, wo wir jetzt auch gemerkt haben, wie wichtig das war, auch für unsere afrikanischstämmigen Spieler, auch was die Sprachbarriere betrifft, wie viel Information da jetzt dann anders auch zum Trainerteam kommt, die einfach wichtig ist, dass man weiß, wie sich die Spieler fühlen. Aber wir haben jetzt nicht vor, dass wir nach den ganzen Veränderungen da auch im Trainerstab noch Dinge machen. Der Jürgen ist lange dabei, es wird ja dann schnell die Fehler dann gesucht. Okay, wenn der Mundi Hedl dann eine schlechte Phase hat, ist wahrscheinlich dann der Jürgen Macher schuld. Es werden dann immer irgendwie Schuldige gesucht. Ich sage nur, ich sehe die tägliche Trainingsarbeit und er ist wirklich einer, der sich am meisten den Kopf zerbricht, wie der Niki Hedl dann auch wieder zu seiner Form findet.
Ich hoffe, dass Sulex 93 zufrieden ist mit der Antwort und das soweit beantwortet ist. Trainerteam bringt mich zum Thema Training und auch zu etwas sehr Interessantem, Daniel, wie ich finde, was Johannes Hoftorup gesagt hat, nämlich dass im Training, und das hat auch Markus Katzer gesagt, schaut alles immer super aus, die sogenannten Trainingsweltmeister, das gibt es ja des Öfteren, und dann bringt es die Mannschaft aber nicht auf den Platz. Woran kann das liegen? Hat das dann was mit dem Thema Druck zu tun?
Ich denke auf jeden Fall. So wie der Markus schon gesagt hat, wenn du eine gewisse Anzahl von Spielen nicht gewinnst, dann ist es eine mentale Komponente. Weil ich glaube, es sind viele Spieler bei uns im Kader, wir haben schon bewiesen, dass wir kicken können, dass wir gut sind. Aber der letzte Step ist dann einfach mental, wenn es einmal nicht so läuft. Oder ja, es gibt viele Spieler, die im Training performen, super sind und dann kriegen sie es nicht aufs Match. Also ich habe auch schon oft kennengelernt in meiner Karriere, dass es einfach ja nicht so leicht ist in einem Spiel, dass es einfach nicht läuft, dass der Ball nicht reingeht, dass was nicht davor so ein bisschen zittert, wenn du hier rennst am Tormann. Das passiert, aber ich glaube, daran muss man arbeiten. Da muss man, ja, muss jeder selber wissen, wie er damit umgeht. Ob er vielleicht jemanden braucht in der Familie, ob er vielleicht zusätzlich jemanden braucht, einen Mentalcoach oder so. Weil, ja, mir da ein Trainer einmal gesagt, ein Nationalteamtrainer Werner Gregoritsch, 80% sind im Kopf, 20% sind deine Füße. Also ich glaube, dass viele Spieler, die auch in der Champions League spielen, vom Physischen her oder so, vielleicht nicht viel besser sind als andere, die in der Regionalliga kicken. Aber dann ist es halt die mentale Komponente, die dich auf dieses andere Level bringt. Und genauso kann es auch sein, wenn es einfach nicht läuft, dass du mental verzagst, dass, weiß ich nicht, viele Leute an dir herum, ja, auf dir herumhauen, dass Medien, was heutzutage alles gibt, Social Media, dass du einfach, ja, zerfetzt wirst vielleicht. Und das kann schon einiges anrichten mit einem Menschen. Und das ist, ja, kann ab und zu nicht so lustig sein.
Dann finde ich es jetzt schön, dass wir einen Herrn, den Sie, glaube ich, beide kennen, mit dem Sie beide schon zusammengearbeitet haben, zumindest ist das meine Information, in unserer Runde begrüßen dürfen, nämlich Alexander Schneider, Sportpsychologe, unter anderem im U19-Nationalteam des ÖFB tätig mit Martin Scherb. Schönen Abend.
Servus, schönen Abend, hallo.
Herr Schneider, Sie haben uns jetzt schon zugehört. Sie haben auch die Ausführungen von Daniel Maderna zum Thema 80% passieren eigentlich im Kopf und die restlichen 20 dann in den Beinen, aber auch zu dem, was Fans vielleicht auslösen können. An Druck haben wir gesprochen bei Rapid in der aktuellen Lage. Wie sehen Sie diese beiden Themen? Also wie viel Druck kommt von außen? Wie viel Druck muss der Fußballer in dem Fall aushalten? Und inwieweit können auch Menschen, wie Sie es sind, dann zur Seite stehen?
Naja, also grundsätzlich ist es so, dass natürlich das Training eine kontrollierte Umgebung ist und das Spiel eine Bewertungssituation. Das heißt, im Training hat ein Fehler keine unmittelbaren Konsequenzen. Es gibt keine soziale Bewertung von außen. Währenddessen kann im Match jeder Fehler Konsequenzen haben und du wirst ständig bewertet. Und dazu kommt natürlich dann der ganze Tabellenkontext. Möglicherweise, wie jetzt eben gerade bei Rapid, eine Niederlagenserie, die noch im Hinterkopf ist. Die Frage im Hinterkopf, was ist, wenn wir heute wieder nicht gewinnen? Und speziell, wenn man sich jetzt eben die Situation bei Rapid ansieht, wie der Herr Portenschlager eben schon gesagt hat, Rapid spielt ja im Moment nicht nur gegen die Gegner, sondern gegen das Erwartungsgewicht, das sich über die letzten 20 Jahre aufgebaut hat. Und es ist einfach ein Erwartungsdruck entstanden, dass, wie der Hans Krankl gestern schon gesagt hat, man muss unter die Top 6 um jeden Preis, man muss um den Titel mitspielen. Und das sind eben, ich sage sehr ergebnisorientierte Ziele, die vielleicht einer kontinuierlichen, geduldigen Entwicklung entgegenstehen. Und was man eben beobachtet, ist, dass sich seit Jahren immer wieder das gleiche Muster wiederholt, dass man sehr erfolgreich und euphorisch in die Saison startet und dann innerhalb von ein, zwei Niederlagen das Ganze in eine ganz andere Stimmung gibt und in eine Krisenstimmung gibt. Jetzt werden natürlich verständlicherweise viele Fans sagen, gut, aber das sind Profis, die verdienen sehr gut, die müssen das aushalten. Aber zuallererst sind das eben Menschen, egal ob sie Fußballprofis sind oder nicht. Und wenn 20.000 Menschen im Stadion da sind und unzufrieden sind, dann spürst du das und dann spürt das dein Körper und dein Körper reagiert dann wie bei Gefahr. Das heißt, der Puls steigt, die Muskeln verspannen sich, der Blick wird enger, es wird der Tunnelblick und du triffst einfach langsamer und schlechtere Entscheidungen. Du fängst an, Risiken zu vermeiden, du vermeidest mutige Entscheidungen, die Initiative sinkt, die Kreativität sinkt, ja, höherer Muskeltonus führt zu einer technisch schlechteren Ausführung in manchen Situationen. Du merkst es dann vielleicht dann, dass der eine oder andere Pass nicht so kommt, wie er eigentlich kommen sollte. Und das Ganze potenziert sich dann natürlich mit der Unsicherheit, mit der Ungeduld auf den Rängen. Und auf einmal wird eben eine sehr starke Fanbewegung bei Rapid zu einem ganz besonders starken Hemmschuh.
Jetzt haben Sie, oder Daniel Materna hat das auch heute schon gesagt, wir haben zu Beginn der Sendung darüber gesprochen, dass der GRK die Mannschaft gestern vor die Fans getreten ist und dann dort ausgepfiffen und mit Schneebällen beworfen wurde. Bei Rapid war die Hälfte der Fans gar nicht erst mal im Stadion und hat das quasi boykottiert aufgrund der sportlichen Leistungen, so hat es geheißen. Das heißt, was raten Sie da auch Teams, Spielern, Mannschaften, wie damit umzugehen ist, auch in Kombination mit Social Media? Und auch das haben wir gehört, wo ihr gefühlt jeder alles sagen kann, was ihm durch den Kopf geht. Also sind Sie da einer, sagen, man sollte sich überhaupt davon ganz fernhalten? Und wie sehen Sie es auch, wenn Mannschaften dann trotzdem nachher immer zum Fanblock hingehen? Das kennt man ja von Rapid zum Beispiel. Der Trainer hat auch gestern gemeint, auch wenn man verloren hätte, hätte er von der Mannschaft verlangt, dass sie vor die Fans treten muss.
Ja. Also grundsätzlich muss man sagen, dass es natürlich irgendwo verständlich ist, wenn eingefleischte Fans nach einer langen Niederlagenserie unzufrieden sind. Aber gleichzeitig wäre es eben gerade in so einer schweren Phase vielleicht auch für den Erfolg mitentscheidend und vielleicht auch für die gemeinsamen Ziele mitentscheidend, dass ein bedingungsloser Rückhalt da ist. Denn es ist eben eine Sache, eben die Spieler dann zu unterstützen, wenn der Erfolg da ist, und das andere ist eben, gerade wenn sie es brauchen, wenn der Erfolg nicht da ist, wenn das Selbstvertrauen nicht da ist, sie zu unterstützen. Und aktuell ist es sicher so, dass man sich dann als Spieler vielleicht auch fragt, ist es jetzt angemessen, dass ich zu den Fans gehe? Was erwartet mich dort? Das ganze Thema ist eben irgendwo auch erdrückend. Es ist sehr unangenehm. Es wirkt vielleicht sogar bedrohlich, in dem Moment auf die Fans zuzudrehen. Letztendlich sind wir als Menschen auf Anerkennung, auf Zugehörigkeit programmiert. Und so eine massive Ablehnung oder sogar persönliche Attacken, wie der Daniel das eben vorhin schon erwähnt hat, die können einfach auch diese Beziehungen beschädigen und die fühlen sich existenziell bedrohlich an. Und die Reaktion, da vielleicht nicht hinzugehen, ist auch einfach ein gewisser Selbstschutz.
Abschließend ganz kurz, Entschuldigung.
Vielleicht noch ganz kurz Social Media Frage. Also ich glaube, dass es da eben extrem wichtig ist, klare Regeln zu etablieren, für sich persönlich oder eben auch als Mannschaft dann eben auch oder als Verein da auch die Spieler zu sensibilisieren. Das heißt, dass man zumindest, sage ich mal, 24 Stunden vor und nach dem Spiel eine gewisse Social-Media-Abstinenz an den Tag legt, dass man generell vor allem nach Niederlagen komplett darauf verzichtet, Kommentare zu lesen, eventuell eben auch filtern von Social-Media durch Berater, durch Medienagenturen und ganz klar eben ein Fokus auf internes Feedback von den Experten, die eben auch bewerten können, inwiefern hast du die Aufgaben erfüllt, die dir vorgegeben wurden, zu legen.
Dann danke ich Ihnen für die Einschätzung aus Ihrer Sicht als Sportpsychologe. Und ja, Vielen Dank, dass Sie Teil der Runde waren. Schönen Abend noch.
Danke, schönen Abend.
Daniel, Sie haben ja mit diesem Interview, das Sie damals, das war im November des Vorjahres bei uns gegeben haben, damals hat der GAK die ersten 11 Runden keinen Sieg feiern können, haben Sie ja aufhorchen lassen, möchte ich schon sagen, weil Sie sehr offen über das Thema Druck gesprochen haben, was das eben auch ausmacht oder was das mit einem Menschen macht, wenn man ausgepfiffen wird, wenn der Erfolg ausbleibt, obwohl man ja vermeintlich alles dafür tut. Warum war Ihnen das so ein Anliegen, da auch öffentlich darüber zu sprechen?
Ja, ich denke, das ist ein Thema, das spricht kaum jemand an. Es ist für manche vielleicht ein Zeichen von Schwäche sogar. Aber warum soll man das Thema nicht offen ansprechen? Warum soll nicht jeder wissen, wie es in uns ausschaut, uns Fußballern? Wir sind genauso Menschen und ich glaube, wenn jetzt 20.000 Leute nur auf eine Person hinhauen, was ist das? Was macht das mit einem Menschen? Das ist ja unfassbar. Und ich glaube, dass das ja auf jeden Fall ein Thema ist, das jeder sehen sollte, das jeder sehen muss, dass, so wie der Alex auch schon gesagt hat, genau in solchen Zeiten eigentlich, wo es nicht läuft, brauchst du als Spieler eigentlich die Fans noch mehr. Aber man versteht sie natürlich auch, dass sie hassen nach einer Partie oder nach einer Niederlagenserie. Das ist ganz verständlich, aber man muss dann unter der Woche schon verstehen, okay, wir sollten ja mal ein bisschen was Positives vielleicht mitgeben, dass er von denen ein bisschen wieder zehren kann, weil ja, nach dem Spiel ist schon okay, wenn du schlecht gespielt hast, dann dürfen sie ihren Unmut äußern, das ist schon okay, aber es sollte alles irgendwie ja trotzdem mit Respekt sein und nicht einfach ja auf Personen einfach hinhauen und ja, man sollte einfach den Menschen dahinter sehen und wissen, wie viel Druck dann trotzdem auf Fußballern lastet. Es ist nicht so, dass wir Millionen verdienen, wie die meisten glauben. Wir sitzen nicht da und haben was nicht nach unserer Karriere ausgesagt. Das ist ja nicht so, dass wir uns einfach ja, am Kopf scheißen lassen für das. Das sind einfach Sachen, ja, das gehört schon angesprochen, dass da manche Dinge einfach ja, zu weit gehen.
Wir haben noch ein paar Postings gesehen. Wer oder was hilft Ihnen da oder hat Ihnen da geholfen? Sie haben gesagt, man muss da einen Weg finden, damit umzugehen oder eben Personen finden, die einem helfen, damit umzugehen. Also haben Sie zum Beispiel professionelle Hilfe?
Also jetzt im Moment haben wir zum Beispiel auch beim GRK, Gernot Knapp, einen Sportpsychologen. Ich habe in meiner Karriere schon mit diversen solchen Psychologen, Mentaltrainern zusammengearbeitet, habe meinen Weg schon gefunden. Mit meiner Familie, also wir sind da viel im Austausch, einfach wie man mit solchen Situationen umgeht, vielleicht ja, dass es auch schon Routinen gibt, wenn gewisse Sachen eintreten, was man machen kann, dass man ja positiv bleibt, dass man einfach drin bleibt in seinem Fußballertunnel, sage ich mal. Und ja, ich habe da meinen Weg schon gefunden. Wie du auf Social Media gibt es bei mir, ich werde keinen Kommentar mehr lesen nach einem Spiel, egal ob es positiv oder negativ ja, ausgegangen ist für mich. Das muss man einfach auskapseln und da gibt es Sachen, die stärken mich einfach zu Hause. Das ist für mich wichtig, das gibt mir sehr viel Kraft, aber ich glaube, da ist jeder anders. Es gibt sicher Spieler, die kommen ja ohne eine Hilfe von außerhalb durch, sage ich mal, und können das stemmen, aber das ist auf jeden Fall auch ja keine Schwäche, wenn man sich Hilfe nimmt. Ich glaube, wir sind ja schon in einer Zeit, wo das ganz normal ist, dass jeder, der was Probleme hat, der was Stress hat auf der Arbeit, einfach ja mit Therapeuten reden kann und das tut einfach gut und ja, da braucht sich keiner ja, verstecken oder daheim einsperren.
Was liest Markus Katzer eigentlich von dem, was so geschrieben wird? Ich habe ja letztens geschaut, unter einem Interview von Ihnen sind im Schnitt 200 Kommentare meistens, gerade okay, wenn es schwierig ist, also beispielsweise eben nach dem Wiener Derby zuletzt etc.
Also ich habe mir das aus Spieler angeeignet und gelernt. Damals hat es ja nur die Kronenzeitung gegeben und den Kurier, die dann die Spieler beurteilt haben mit den Noten. Und bin dann schon der Erste gewesen, der sich die Zeitungen geholt hat, um zu schauen, okay, wie bin ich bewertet worden? Obwohl ich auch weiß jetzt mittlerweile, wie diese Bewertungen zustande kommen, wenn eine Person 11 Spieler bewerten muss oder sogar die noch reinkommen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man gut beraten ist, dass man Social Media einfach voll ausgrenzt. ist. Ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn man einfach eine öffentliche Person ist. Aber das immer. Ja, also auch wenn es gut läuft, weil man sich einfach nicht beeinflussen lassen sollte. Ich habe leider das Thema, das natürlich auch ist bei jedem Menschen so, es gibt ein Umfeld. Wenn ich jetzt heim zu meiner Mutter gehe, die schafft es halt nicht, dass nicht jedes Kommentar liest und die sagt mir dann das ein oder andere. Aber klar ist auch, dass man diesen Weg gehen muss, weil es einfach verhinderlich ist, dass man im Fokus bleibt und das eben auch dann passiert kann, dass es Phasen gibt, wo man sich dann noch schwerer tut, einfach rauszukommen aus dieser schlechten oder schwierigen Situation.
Jetzt ist es ja so, dass man als Stürmer dann vielleicht noch mehr im Fokus steht. Vergleichsweise wie der Torhüter, der kriegt eine drauf, wenn er zu viele Tore bekommt. Der Stürmer wird meistens kritisiert, wenn er keine Tore liefert. Jetzt ist es bei Ihnen so, dass Sie auch zuletzt im November getroffen haben. Ist das zum Beispiel aktuell etwas, das Sie ja beschäftigt oder vielleicht sogar belastet?
Ja, ich sage so, Stürmer beschäftigt mich immer, dass ich Tore mache. Das ist mein Job, das ist ganz klar. Und ich glaube aber, dass es speziell, was ich gelernt habe als Stürmer, ist es halt einfach Hero oder Zero. Es gibt nur das oder es gibt nur das. Und von dem her muss man mit denen umgehen können und mit dem. Man muss den Erfolg genießen. Aber wenn es halt einmal nicht rennt, dann darf man das trotzdem auch nicht so ernst nehmen, glaube ich. Also beschäftigt es mich. Sicher denke ich über das nach, aber ich lasse es einfach nicht zu viel an mich ran, kann nicht mehr machen, wie jedes Training, jedes Spiel alles reinhauen. Und das verlange ich von mir selber, dass ich mir am Abend vor den Spiegel, in den Spiegel schauen kann und mehr kann ich dann nicht machen. Und das ist mir klar und das muss auch jedem anderen klar sein, der was da meckert oder was nicht, der muss das nicht passen, aber das ist mir dann auch egal.
Ja, für den GRK und für Sie wird es der beinharte Abstiegskampf sein. Ich glaube, das ist, obwohl wir über Erwartungshaltung gesprochen haben, vielleicht nicht allen außen klar, aber mannschaftsintern oder vereinsintern nehme ich schon an, dass das die Herangehensweise ist, dass man es früher klar machen möchte als im Vorjahr. Wie würden Sie, weil ich das vorher erwähne, das Leistungsniveau oder generell, Sie haben ja kurz schon die Transfers angesprochen, das Kaderniveau vergleichen?
Ja, ich würde schon sagen, dass wir um einiges weiter sind. Das habe ich ja gesagt, vor dem Hardback-Spiel habe ich ja geglaubt, dass wir um einiges weiter sind. Das war vielleicht ein kleiner Dämpfer. Aber also rein vom Sportlichen her und auch vom Gefüge her habe ich schon das Gefühl, dass wir um einiges weiter sind. Also ich habe noch nicht irgendwie daran gedacht, dass da was negativ laufen könnte. Wirklich null. Von dem her bin ich einfach sehr, sehr positiv gestimmt, dass die Saison ja nicht so lange zittern ist wie voriges Jahr.
Wie Rheinland ist natürlich der Fokus auf Rapid für Sie in der Redaktion und generell auf dem Osten, aber trotzdem, wie haben Sie den GRK erlebt im vergangenen Jahr und auch jetzt, auch eben mit dieser langen Serie oder mit dieser langen Zeit, die es gebraucht hat, bis dann auch der erste Saisonerfolg geglückt ist und jetzt am Wochenende dieser Rückschlag, wenn wir es so nennen wollen?
Sie haben Geduld bewiesen mit Ferdinand Feldhofer. Muss man den Verein hoch anrechnen. Da hofft man auch, dass es honoriert wird und sich auch lohnt. Das wird, glaube ich, bis zum Ende eng werden. Aber ich sehe den GRK jetzt nicht als Nummer 1 Kandidat auf den Abstieg. Aber es wird eine Nervensache. Schwer, Blau-Weiß Linz schon. Aber man muss auch dann schauen, was mit Vereinen passiert, wenn man dann in diesem unteren Playoff ist, nachdem es dann doch eng ist. Also abwarten, in welche Richtung es mit Wolfsberg gehen kann. Da passieren einige interessante Dinge im Lavantal. WSG Tirol hätte ich heute noch mit einem Sieg heute noch zugetraut, dass sie in die Top 6 kommen. Es kann auch so eine gewisse Dynamik entwickeln, dann in eine ganz andere Richtung. Die Entwicklung vom GRK ist schon durchaus gut und mir hat, wie gesagt, gefallen, dass sie ruhig geblieben sind, auch was den Trainer betrifft.
Genau. Wie haben Sie die Situation erlebt? Wie gesagt, manch Verein wäre vielleicht unruhig geworden, was Ferdinand Feldhofer betrifft, dass da der Erfolg einfach ausgeblieben ist. Sie haben ja auch damals in diesem Beitrag gesagt, man muss sie, wie gesagt, vielleicht auch als Mannschaft hinterfragen, wenn man in sehr kurzer Zeit den dritten Trainer hat. Eine Situation, die Rapid auch kennt. Das war eben Messner, Poms und dann Feldhofer.
Ja, ich glaube, in der heutigen Zeit wird nicht oft Zeit gegeben und auch wie wir schon gesprochen haben, man muss Spielern Zeit geben, aber auch vielleicht Trainern Zeit geben. Und das habe ich schon sehr, sehr gut gefunden, auch vom Verein, auch vom Dino, dass das einfach so gehandhabt worden ist. Und ich glaube, wir als Mannschaft haben uns genauso hinterfragt in der Phase, wo es schwierig war. Und wir sind da zusammen rausgekommen. Ich habe damals, glaube ich, gesagt, dass wir alle in einem Boot sitzen und dass jeder ja gleichberechtigt ist, dass jeder seine Leistung bringen muss. Und da haben wir uns gut rausgekämpft. Jetzt sind wir vielleicht schon wieder in einer Situation, wo es ja brenzlig werden kann. Also wir müssen schon sehr aufpassen. Aber ja, im Endeffekt sind wir wieder alle in diesem Boot und müssen einfach reifen, müssen auch vom Vorjahr einfach lernen draus. Und wenn jeder da ein bisschen was nur dazu lernt, ich glaube, ja, dann wird der vielleicht Zweikampf, Dreikampf, was am Ende ist, ja, positiv für uns ausfallen und nicht so lange dauern.
Sie haben die Transfers lobend erwähnt, von Esnek und dann in weiterer Folge von Wawra. Jetzt im Winter, weil Sie jetzt hauptsächlich die im Winter hervorgehoben haben, war für Sie mit der wichtigste Transfer eigentlich der von Arakate. Man hat das Gefühl, und beschreiben Sie es uns gerne, dass das zwischen Ihnen sehr gut funktioniert. Ich nehme an, Sie erleben es auch so, und warum ist es so?
Ja, ich glaube, dass ja, Leute, die sich auskennen ein bisschen im Fußball, wissen, dass ein Zielspieler vorne und ein richtig schneller Spieler rundherum ja sehr viel bewirken können, dass das ein gutes Duo, ein gutes Kombo ist einfach. Und mit Rames haben wir einfach einen Spieler, der eine brutale Geschwindigkeit hat. Und das ist wieder was, wenn wir hinten defensiv gut stehen, dann können wir, wie es in der österreichischen Liga so gut ist, sehr gut umschalten. Und von dem her, wenn er einfach sein Potenzial ja, am Platz bringt, dann hilft er uns enorm. Aber wir müssen halt alle ja, an uns arbeiten und besser werden von Tag zu Tag.
Arakate hat Rapid auch schon recht wehgetan, oder? Hat man schon gespürt, was dessen Qualitäten sind?
Ja, ist ein richtig guter Spieler, der gegen uns dann auch immer sehr, sehr gut gespielt hat, auch ein Tor gemacht hat, das uns wehtan hat. Ich glaube, in der Liga ist es einfach auch wichtig, dass man diese Geschwindigkeit am Platz hat. Das war eben auch, so wie ich es angesprochen habe, Dahl und Wurmbrand sind einfach Spieler, die spielentscheidend sind und die unserem Flügel einfach richtig, richtig gut tun. Das ist nicht nur bei uns so, sondern auch bei anderen Vereinen so. Und wenn man dann so einen Spieler in einer Transferperiode verliert, ja, egal bei welchem Verein das ist, tut man sich natürlich auch schwer, den wieder zu ersetzen.
Sie sind ja auch Kapitän der Mannschaft, haben ja einiges in Ihrer Karriere erlebt. Daniel, was würden Sie sagen, jetzt die Zeit auch beim GAK, und es war ja nicht immer eine einfache, gerade im Vorjahr oder generell Aufstieg etc. Inwieweit sind Sie auch noch gewachsen?
Ja, ich glaube, ich habe ein paar Rückschläge in meiner Karriere gehabt. Bin dann auch zum GAK gekommen und bin mit dem GAK aufgestiegen, was sehr, sehr schön war.
Spieler der Saison auch gewesen.
Ja, war sehr lehrreich. Bin, glaube ich, wie Sie schon gesagt haben, einfach sehr gewachsen über Erfolge und Misserfolge. Und ich glaube, das ist eine Sache, was dann eine Führungsperson auch ausmacht, die was ja, vieles erlebt hat und einfach ja, daraus gelernt hat und das weitergeben kann. Und das probiere ich ja, Tag für Tag. Und ich glaube, das ist mir ja voriges Jahr, glaube ich, sehr gut gelungen. Vor 2 Jahren auch im GRK, und das probiere ich einfach dieses Jahr wieder zum Einbringen, ja, dass wir so wenig wie möglich zum Tun haben mit ganz unten.
Dann, wir geben unseren Gästen immer gern etwas mit, auch ein kleines Geschenk. Wir haben auch für Sie was, also ich hoffe, es ist ein Geschenk, aber es wurde gesagt, es wird sehr nett über Sie gesprochen. Wir haben auch bei den Teamkollegen nachgefragt, was Sie so für ein Typ sind.
Er ist ein Leader, er ist, ja, wie ich schon gesagt habe, der Kapitän. Er ist außerhalb ein sehr guter Mensch, er will jedem helfen, er ist sehr ehrgeizig und das will er jedem mitgeben. Und ja, er ist, glaube ich, ein sehr gutes Vorbild für jeden. Und ja, ich glaube, ohne umsonst wird man einfach nicht Kapitän beim GRK. Und ich glaube, das sagt schon alles über seinen Charakter aus. Und ja, er ist einfach auch für mich persönlich ein sehr guter Freund und hat mir auch sehr viel weitergeholfen. Und ja, einfach ein Top-Mensch.
Außer, dass er nicht würfeln und nicht karteln kann, ist er eigentlich ein sehr, sehr super Bursch, der alles in die Waagschale wirft, dass er der Mannschaft hilft. Und ich glaube, das kommt ihm ein bisschen zu kurz als Kapitän, dass er wirklich schaut, dass er nicht das Wichtigste ist, sondern die Mannschaft. Und das zeichnet ihm aus, finde ich.
Aber über die Würfelkünste müssen wir trotzdem noch einmal sprechen. Wieso geht's da nicht?
Anscheinend dürfte das Handgelenk ein bisschen steif sein, weil das schaut sehr schlecht aus bei ihm. Aber ja, wir freuen uns natürlich, dass ein bisschen Geld in die Kasse kommt.
Ich finde, er macht es einfach richtig gut, weil es ist für ihn ja auch eine neue Situation, dass er in diese Saison als Kapitän gegangen ist. Und ich bin sehr glücklich, weil man einfach viel auch ausdiskutieren kann, viel diskutieren kann. Und am Spielfeld ist eigentlich immer der, der dann auch vorangeht.
Zufrieden?
Bis auf die Würfelkünste. Das,
also das ist eine Lüge.
Das muss ich ein bisschen revidieren. Ja. Ich glaube, da muss ich ein Wörtchen sprechen mit Thorsten morgen.
Ja. Also, das mit lieben Grüßen von den Kollegen. Dann sind wir auch schon fast am Ende der Sendung angelangt. Ganz kurz noch eine Frage an Markus Katzer. Rapid, schafft es in die Meistergruppe, weil?
Weil wir so viele Punkte machen, dass wir in der Meistergruppe landen werden.
Und das sind, wie viele haben wir uns darauf geeinigt? Drei haben Sie gemeint?
Nein, ich habe gesagt, drei, wenn uns der Dani nächste Woche hilft. und wenn wir gegen Alltag gewinnen. Ansonsten wäre es kein Fehler, wenn man beide Spiele gewinnt. Dann ist man safe.
Rainer Bortenschlager geht nicht ganz mit, glaube ich.
Ich lege mich nicht fest. Beide Spiele gewinnen würde ich ausschließen. Gerade wenn man Salzburg heute gesehen hat. Es wäre dann ein extremer Knotenlöser gewesen an der Sieg gestern. Aber es ist möglich, aber Schlüsselspiel ist das eine Spiel im Ländle. Und da spielt der Rapid traditionell immer sehr gut. Also vielleicht überrascht Rapid auf die andere Seite und ist der Knoten wirklich geplatzt. Aber es wird wirklich, wirklich schwer. Also obwohl Rapid momentan Sechster ist, würde ich jetzt nicht sagen, dass sehr, sehr viel für Rapid spricht.
Und der GRK hilft vielleicht am Wochenende dann Rapid und überrascht, weil?
Tja, weil wir sind weiter und wir müssen eine Reaktion zeigen auf dieses Hardwerk-Spiel und ja, ich würde Mekki da sehr, sehr gern helfen.
Dann danke an die Herren für die Runde. Waren wie immer einige Themen dabei. Hoffe, es haben sich alle wohlgefühlt und Sie zu Hause konnten was für sich mitnehmen. Und dann sind wir auch schon wirklich fast am Ende. Eine Verabschiedung haben wir noch, nämlich nach 10 Jahren verlässt uns einer unserer Mitarbeiter, nämlich unser Lichtmeister Wolfgang Diepold. Wir kennen alle als Beudel. Und da wollen wir uns natürlich bedanken. 10 Jahre, eine lange Zeit, hat immer dafür gesorgt, dass wir gut aussehen. Lieben Dank an dich, dass wir so toll hier ausgesehen haben, dass immer alles richtig ausgeleuchtet war. Also, alles Gute für die Zeit danach. Danke, dass Sie wie immer auch hier mit dabei waren und nächste Woche wieder einiges los bei Sky. Es geht weiter in der Champions League und auch am Donnerstag natürlich der super Donnerstag. Da gibt es die Entscheidungen, wer kommt jeweils in die Achtelfinale. Das sollten Sie nicht verpassen. Viel Spaß bis dahin. Ich hoffe, Sie sind dabei. Machen Sie es gut und bis bald.